Heute haben wir eine ganz besondere Gästin im Podcast und wir freuen uns riesig, sie euch heute vorzustellen, nämlich die liebe Bianca Fritz. Bianca vereint journalistische Expertise, Marketing-Know-how und Achtsamkeit. Eine sehr beeindruckende Kombination, die sie seit Jahren erfolgreich in ihrem Coaching und in ihren Programmen einsetzt. Und mit über 20 Jahren Erfahrung in der Medienbranche und unter anderem auch als Leiterin einer Online-Redaktion weiß Bianca, wie man Inhalte so gestaltet, dass sie nicht nur gesehen, sondern auch wirklich verstanden werden. Und vielleicht kennt ihr Bianca schon als Autorin, ja, ihr Buch Mindful Social Media Marketing, das übrigens auch bei mir im Bücherregal steht, wurde mit dem Tiger Award als Business Bestseller ausgezeichnet. Und in ihrem neuesten Werk Content Matters zeigt sie, wie journalistische Grundlagen dabei helfen, Inhalte klarer, verständlicher und wirkungsvoller zu gestalten. Und neben ihrer Arbeit als Autorin begleitet Bianca Unternehmerinnen und Selbstständige in Programmen wie Create and Shine. Darüber kann sie dann später auch noch was sagen, wenn sie möchte, um ihre ja einzigartige Botschaft zu finden und nachhaltig sichtbar zu werden. Und ganz besonders spannend finden wir, dass Bianca nicht nur auf Strategie setzt, sondern auch Journaling und die Arbeit mit dem Nervensystem integriert. Also Ansätze, die helfen, innere Blockaden zu lösen und authentisch sichtbar zu sein. Genau, und was wir auch super faszinierend finden, ist, dass Bianca selbst auch Yogalehrerin ist und ihre Erfahrungen aus dem Yoga in ihre Arbeit einfließen lässt. Ja, liebe Bianca, wir freuen uns riesig, dass du heute hier bist, um mit uns über achtsame Sichtbarkeit zu sprechen, über authentisches Content Creation und deinen ganz persönlichen Weg auch zu sprechen. Herzlich, herzlich willkommen bei On Teaching.
Ich freue mich auch ganz riesig, bei euch zu sein. Ihr seid ja auch Yoga-Lehrerinnen, die mich sehr geprägt haben und deshalb freue ich mich sehr, heute mit euch sprechen zu können.
Bianca, also auch erstmal von meiner Seite aus, so schön, dass du da bist. Und bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, magst du uns kurz erzählen, wie dein eigener Weg zu dieser achtsamen Sichtbarkeit begonnen hat? Gab es einen Moment oder eine Erfahrung, die diesen Weg für dich geprägt hat?
Ja, also Lea hat ja schon etwas angekündigt, dass ich aus der Medienbranche stamme und da gibt es nicht viel Achtsamkeit. Also da ist tatsächlich täglich News raushauen und immer ein sehr, sehr großes Tempo, das vorliegt. Das ist einfach an der Tagesordnung. Und das war etwas, nachdem ich mich sehr gesehnt habe, weshalb ich dann parallel auch die Yogalehrerausbildung gemacht habe, zuerst selber sehr viel Yoga gemacht habe und dann die Yogalehrerinnenausbildung gemacht habe. Und in dieser Zeit ist mir bewusst geworden, so durch die ganzen Yogalehrerinnen, denen ich begegnet bin, dass es da so tolle Menschen gibt, die aber so wenig bekannt sind. Also besonders so hier eine Lehrerin bei mir aus der Stadt habe ich ganz stark im Kopf, wo ich immer dachte, wie kann das sein, dass ihr Yoga-Studio nicht aus allen Nähten platzt? Mhm. Weil sie macht so fantastisches Yoga und habe natürlich auch, weil das selber für mich so natürlich war, danach immer auf Social Media davon erzählt, dass ich bei ihrem Kurs war und wie toll das war und dass ich mich jetzt erstmal wieder entbrezeln muss, meinen ganzen Körper, weil der Dinge getan hat, von denen ich gar nicht wusste, dass er sie tun kann und so, und hat dann auch gemerkt, dass es für sie auch neu war und so ein bisschen so ihr eine neue Welt eröffnet hat und wir da so ins Gespräch gekommen sind und ich immer mehr mit Yogalehrerinnen damals vor allem ins Gespräch gekommen bin und gemerkt habe, wie groß da diese Hemmschwelle ist, diese Hemmschwelle fürs Selbstmarketing. Und so ist dann eigentlich nach und nach mein Warum entstanden, von dem Lea auch schon gesprochen hat, nämlich, dass ich gerade denen, die wirklich Gutes in die Welt bringen wollen, die wirklich toll sind, helfen möchte, gesehen und verstanden zu werden, da draußen in dieser großen, weiten und sehr lauten Online-Welt.
Wow, voll, voll schön.
Ja, schöne Intention, glaub, ja.
Ja, mega, mega. Ja. Ja, und ich glaube, für viele Yoga-Lehrerinnen ist diese Idee von Mindful Marketing ja auch recht neu, oder? Mhm. Was meinst du, Bianca? Wie würdest du achtsames Marketing und achtsame Sichtbarkeit beschreiben? Und warum ist es gerade für für uns Lehrerinnen im Yoga-Bereich so wichtig?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es für alle Selbstständigen, die selber so im Zentrum ihres Business stehen, sehr wichtig ist. Also die wirklich so ein Herzensbusiness haben, die sagen, sie leben auch so ein bisschen für ihr Business, was ja auch wiederum etwas ist, was man ein bisschen kritisch betrachten darf. Also wo ist dann die Grenze, dass das zu sehr verschmilzt? Aber so prinzipiell ist dieser achtsame Zugang, wie ich ihn verstehe, für sehr viele Menschen sehr wertvoll. Und der beruht eigentlich auf zwei Säulen. Also die erste ist, dass man, bevor man seine Marketingstrategie ausarbeitet, sich nochmal wirklich bewusst wird, warum tue ich das? Warum bin ich überhaupt diesen beruflichen Weg gegangen? Warum bin ich genau richtig da, wo ich bin? Und das sind verschiedene Dinge, die damit einfließen. Also zum einen kann man dann nochmal den Blick auf den eigenen Weg werfen. Was waren das für Entscheidungen, die mich dahin gebracht haben? Aber auch dann der Weg in die Zukunft, der Blick in die Zukunft. Was will ich eigentlich damit bewirken? Und so, das war zum Beispiel die Arbeit, die ich gemacht habe, wie dann mein Warum-Satz entstanden ist. Und die mache ich eigentlich auch immer am Anfang, wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, dass ich erstmal diesen Satz ausarbeite. Und oft hilft es wirklich, da auch mit den Worten zu spielen und da in die Feinheit zu gehen, bis man was hat, was einen richtig berührt, was man sich dann morgens sagen kann, wenn man aufsteht, so ja, genau das ist es, genau deshalb mache ich es. Und erst wenn dieses Fundament da ist, dann kommen die weiteren Fragen, die so in der Strategie kommen. Nämlich, für wen mache ich das Ganze? Welche Angebote gebe ich nach draußen? Wie kommuniziere ich das dann? Und dann kommen wir so nach und nach in die zweite Säule rein, nämlich dieses, dass man bei jeder dieser Fragen auch immer wieder die Sinnfrage stellt. Also immer wieder das Warum. Macht das Sinn? Ist das wirklich sinnvoll? Und passt das zu meinem Warum? Und dann, eigentlich sind es drei Säulen, wenn ich jetzt nochmal genau reinschaue. Aber das dritte ist natürlich auch dieses, wie geht's mir denn dabei? Also wie schaffe ich es, dass ich mich nicht überfordere? Weil natürlich könnten wir rund um die Uhr senden. Das wäre überhaupt kein Problem. Also technisch. Ja. Organisch eben schon. Und das war auch für mich so ein ganz spannender Weg, weil in dem Moment, wo ich diese Tür gesehen habe, die sich da aufgetan hat mit diesem Mindful Marketing, habe ich selber noch für ein Elternmagazin gearbeitet. Und dort habe ich vor allem über Medienpädagogik geschrieben. Also vor allem über Teenager, die mit den neuen Medien versuchen zurechtzukommen. Und wie können die sich selber Grenzen setzen? Mhm. Wie können die Eltern ihnen Grenzen setzen? Und das ist dann etwas, was auch noch mit eingeflossen ist in meine Arbeit. Also dass ich immer wieder die Frage stelle, hey, wie viel sind wir eigentlich wirklich am Handy? Sind wir in dieser Zeit, betreiben wir Marketing oder haben wir uns irgendwo fließen lassen und schauen eigentlich nur zu? Also, dass auch da wieder quasi dieser Mindfulness-Aspekt immer wieder mit reinkommt. Und natürlich das Pausen machen, ganz wichtig.
Oh ja.
Aber
das
so schön,
können wir nicht so gut, oder, Tina?
Nee, wir arbeiten dran. Aber was ich gerade so unglaublich schön fand, Bianca, das mit diesem Warum, ne, weil das ist ja auch so eine Essenz der Yoga-Philosophie.
Also
wir gehen ja immer an diesen Punkt zurück, das Warum zu hinterfragen und so dieses ganz Tiefe und das so als Ausgangspunkt zu sehen. Also das könnte ja auch für alle unsere Hörerinnen da draußen nochmal wirklich die Aufforderung sein, das zu tun. Nicht nur für den Unterricht, sondern eben auch für das, was du uns jetzt hier näher bringst. Finde ich super, super wertvoll. Vielleicht darf ich kurz ergänzen, was ich so aus meinen Teacher-Trainings erfahre, wenn ich den Lehrerinnen sage, so hey, kommt, geht raus, ihr habt was Tolles zu geben, ihr habt eine tolle Stimme, macht euch sichtbar, ja, dass sie so mit diesen Ängsten zu kämpfen haben und es so als was ganz Unnatürliches erscheint, zu zeigen, das bin ich und das ist meine Botschaft oder das kann ich eben, ja, das ist mein Angebot sozusagen. Und vielleicht hast du da so ein paar Tipps, wie Lehrerinnen damit umgehen können, wenn sie wirklich sehr stark mit diesen Sichtbarkeitsängsten zu tun haben. Was ist es denn auch genau, was sie denn daran hindert?
Die letzte Frage ist tatsächlich schon so der erste Step, weil es ist dieses Verstehen, warum habe ich da eigentlich so Angst davor? Und das ist tatsächlich etwas, was wir biologisch erklären können. Also ich muss sagen, ich habe es am Anfang nicht ganz verstanden, weil es für mich sehr viel beängstigender war, vor einer Yoga-Klasse zu stehen und diese Verantwortung zu haben und diese Augen zu haben, die alle auf mich gerichtet sind, als in eine Kamera zu sprechen. Weil da war ich ja safe in meinem eigenen Zimmer und so, da konnte für mich gefühlt nichts passieren. Mhm. Aber ich glaube, dass ich da tatsächlich anders gepolt bin, einfach weil ich aus der Medienwelt komme. Ja. Also, dass da tatsächlich bei mir irgendwie sich schon etwas gedreht hat und dass es bei den allermeisten anders ist. Und der Grund dafür liegt tatsächlich in unserem Nervensystem. Weil in dem Moment, wo wir uns nach draußen richten und nicht sehen, mit wem sprechen wir da eigentlich und kein direktes Feedback bekommen, fehlt tatsächlich diese soziale Rückversicherung. Dieses, dass wir immer auf ganz kleine Reaktionen auch schon eingehen können. Also in der Yoga-Klasse machen wir das ja automatisch, ne? Wenn wir merken, oh, die Leute sind gerade echt am Anschlag, dann nehmen wir ein bisschen das Tempo raus. Oder wir sagen, nee, wir möchten jetzt diese Energie nochmal, aber wir reagieren auf sie. Und ja, das können wir eben, wenn wir nach draußen nicht gehen online, können wir nicht reagieren. Und deshalb fühlt sich das sehr, sehr bedrohlich an, dass wir nicht wissen, zu wem wir sprechen, zu wie vielen wir sprechen und wie sie reagieren. Das ist einfach so etwas, was unser Nervensystem in einen panischen Zustand tatsächlich versetzen kann.
Ich fühle mich sehr gehört von dir. Ja, weil ich bin ja auch so ein Dinosaurier. Ich komme ja aus einer Zeit, da gab es die sozialen Medien noch nicht. Wir haben mit Flyer unsere Yoga-Klassen beworben.
Ja, das stimmt.
Und ich fand diesen Weg da rein, mich auf diese Art und Weise zu zeigen, auch sehr, ich weiß nicht, ob ich bedrohlich sagen würde, aber das innerlich, tatsächlich so eine Unruhe, so eine komische Aufregung, die dann entsteht. Und so ganz habe ich es immer noch nicht abgelegt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Ja, und das ist auch, das kommt auf unterschiedlichen Ebenen wieder, ne? Und ich meine, du bist ja jetzt einfach auch sehr groß, du hast eine sehr große Community. Je mehr die anwächst, und da gibt's ja auch immer mal wieder so Sprünge, kann ich mir vorstellen, wenn du zum Beispiel auf einem Festival warst und plötzlich sind da 100 Leute mehr, die dir zuhören und dann sollst du wieder nach draußen gehen und du weißt aber nicht, wer das ist. Das ist dann immer wieder ein neuer Sprung. Das fühlt sich immer wieder beängstigend an.
Voll spannend.
Und du hattest noch nach Tools gefragt. Da gehe ich natürlich super gern drauf ein, weil im Grunde genommen, ihr seid Yoga-Lehrerin. Ihr habt diese Tools, ne? Ihr habt so einen riesengroßen Fundus an Tools. Was ich tatsächlich super hilfreich finde, jetzt, ich nehme einfach mal die konkrete Situation, bevor ich die Kamera einschalte, ist, dass ich kurz mich hinsetze und reinspüre, was ist es denn, was ich gerade brauche? Ist es eher ein, die Energie nach oben bringen? Dann mache ich Übungen, die Energie nach oben bringen, dass ich mich entweder zum Beispiel durch ein paar Asanas bewege oder auch Kapalabhati mache oder ähnliches. Oder brauche ich eher etwas, um das Nervensystem etwas runterzufahren? Dann mache ich eher eine beruhigende Atemübung oder auch so ganz, ganz schnelle Übungen, die das Nervensystem beruhigen. Zum Beispiel, dass man die Augen ganz stark hin und her bewegt, bis in Gähnen kommt. Das ist etwas, wo man ganz schnell das Nervensystem ausgleichen kann und dann reingehen kann. Also dieses Fragen, was brauche ich gerade, damit ich in einem Zustand bin, in dem ich authentisch kommunizieren kann. Weil dann ist es eigentlich, wenn das Nervensystem ausgeglichen ist, dann ist man in so einem Zustand, wo man wirklich das sagt und auf eine Art und Weise sagt, wie man es auch möchte. Und manchmal gehen diese Ängste natürlich tiefer. Also ich denke, wir haben alle auch in unserer Kindheit, ob unsere Eltern das wollten oder nicht, ob unsere Lehrpersonen das wollten oder nicht, aber wir haben alle Situationen erlebt, wo wir sichtbar geworden sind und es nicht okay war. Wo wir quasi gesagt bekommen zu haben, dass wir zu viel, zu laut oder jetzt nicht, wenn es auch einfach nur ein jetzt nicht ist. Und das sind so kleine Mikroverletzungen, die wir uns aber gemerkt haben und die irgendwie in uns wirken, ohne dass es uns bewusst ist, wenn wir nach draußen gehen und sichtbar werden wollen. Und da kann natürlich auch ein Arbeiten mit diesen Ängsten und Coaching super hilfreich sein. Also vielleicht mal mit einer Person hinsitzen und diese Angst wirklich im Körper spüren. Wo ist sie? Wie fühlt sie sich an? Und ganz, ganz oft passiert ja dann die Magie, nämlich, dass die Angst dann auch loslassen kann, wenn sie mal wirklich gesehen wird und man sich mit ihr dann beschäftigt.
Voll schön. Wow, da hast du uns so super viel mitgegeben schon. Ich muss mir ein paar Notizen machen. Mitschreiben. Ja, es ist ja auch am Anfang vor allem auch so schwierig. Ja, es gibt ja so an diesen Moment, wenn man fertig ist mit der Yogalehrerausbildung und dann eben wie du vorhin gesagt hast, oder mit dieser Lehrerin in deinem Ort, die dann dieses riesige Wissen hat und dieses Geschenk weitergeben darf, aber man kennt sie nicht. Man weiß gar nicht, dass sie existiert, ja? Und was meinst du, was wären so diese ersten Schritte oder diese grundlegenden Schritte in diesem Mindful Marketing, die du jemandem empfehlen würdest, der eigentlich noch so am Anfang steht, der seine Marke erst noch aufbaut?
Ja. Ich glaube, die Frage ist ein bisschen, wie bewusst du dir schon selber darüber bist, was deinen Unterricht besonders macht und was deinen Unterricht ausmacht. Also ob du das schon erfahren hast oder ob du auch beim Unterrichten tatsächlich noch am Anfang stehst. Also bist du quasi nur mit deiner Online-Sichtbarkeit am Anfang oder bist du auch beim Unterrichten am Anfang? Denn ich denke, wenn wir am Anfang vom Unterrichten sind und am Anfang von einfach etwas komplett Neuem, dann ist es natürlich immer ein guter Ratschlag, sich auf all das Wissen und die Weisheit zu verlassen, die da schon da sind. Das ist ja etwas, was wir im Yoga erfahren haben, etwas, was ich auch bei meinen ersten Yogastunden oft gedacht habe, so manchmal habe ich mich so klein gefühlt und habe gedacht so, boah, wer bist du denn, dass du jetzt nach so und so vielen Stunden Teacher-Training, ich hatte ein super Teacher-Training, ich habe es nicht bei Tina gemacht, aber trotzdem ist es natürlich so, dass du denkst, so, boah, darf ich das jetzt wirklich schon weitergeben? Aber andererseits eben konnte ich mich ja auf Jahrhunderte an Weisheit und Wissen beruhen und wusste einfach, wenn ich etwas auf eine bestimmte Art und Weise weitergebe, dann hat es eine Wirkung bei den Menschen da draußen. Und dasselbe gilt eigentlich auch fürs Marketing. Ich bin zwar gegen diese Strategie, dass man sagt, schau dir an, was funktioniert und mach das auch, weil das sich sehr oft falsch anfühlt für Menschen. Also ich glaube nicht, dass es der dauerhafte Weg ist, den man gehen sollte. Ich sage gleich noch die Alternative dazu. Aber natürlich am Anfang, wenn du völlig unsicher bist, ja, dann mach doch mal ein paar Posts so ähnlich, wie sie andere Leute auch machen. Und fühl mal rein. Fühl mal rein, wie das für dich ist. Passt es zu dir? Passt es zu deiner Art und Weise, wie du kommunizieren möchtest?
Finde ich total wichtig, was du gerade sagst, dass es auch ein Ausprobieren sein darf, oder? Mhm. Zum gewissen Punkt. Weil viele haben diesen Anspruch, mit so einer Perfektion daraus zu gehen, weil es quasi dann manifestiert ist in der Welt der, weiß was ich, sozialen Medien oder so. Das finde ich total wichtig, um auch jedem Mut zu machen. Es darf ein Ausprobieren sein.
Absolut. Ja. Ich meine, scroll mal in meinem Account ganz nach unten. Da heiße ich dann irgendwann Suki Yoga und dann sind da Fotos von meinen Weihnachtsplätzchen. Also ich habe auch rumprobiert. Also das gehört absolut mit dazu. Und jetzt noch der zweite Weg. Also dieses, wenn du eigentlich das Gefühl hast, vor der Klasse bist du schon sehr sicher, aber dieser Schritt in die sozialen Medien. Und da ist es wirklich ein sich bewusst machen, was ist es denn, womit ich meine Schüler erreiche. Und sehr gut hat bei den Yoga-Lehrerinnen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, der Tipp funktioniert, dass sie direkt nach einer Klasse etwas aufnehmen. Weil dann waren sie in dieser Energie und sie hatten das noch ganz präsent. Was war das, was meine Schüler jetzt gerade erreicht hat? Und dass sie das dann geteilt haben. Und so dann langsam reingekommen sind in ein Bewusstsein, das ist es wohl, was mich auszeichnet, das, was ich zu geben habe, auszeichnet, das möchte ich auch so kommunizieren.
Wow, liebe ich. Mega. Ja.
Voll gut.
Ja, da ist man ja auch wirklich in so einer ganz anderen Energie. Man ist noch voll in diesem...
Ja, man ist auch dem Warum wahrscheinlich ganz nah, dachte ich gerade so. Ne? Man ist auch noch in diesem Zustand, dass man was sendet, weil das tun wir ja in unseren Yoga-Klassen auch. Wir senden ja eine Botschaft, eine Message, irgendwas, was wir uns halt überlegt haben zu Anfang der Klasse. Ja.
Ja. Voll gut. Ich finde, ein anderer ganz toller Moment ist gerade, ich glaube, es ist nicht in jeder Yoga-Art so, aber beim Anusara-Yoga ist ja wirklich die Vorbereitung der Klassen, nimmt ja auch sehr viel Raum ein und dieses Herzthema. Und wir sind in dem Moment, wo wir diese Klasse vorbereiten, tatsächlich nicht nur bei uns, sondern auch schon bei unserem Gegenüber und überlegen uns, was brauchen die gerade jetzt. Und das ist eigentlich ein sehr guter Modus, um dann auch nach draußen zu gehen und das zu kommunizieren. Plus in dem Moment hat es natürlich auch noch die werbewirksame Wirkung, dass die Klasse noch nicht stattgefunden hat, sondern dass man zu der auch noch einladen kann. Also das ist auch ein ganz toller Moment, um zu kommunizieren.
Wo wir dann ja auch beim Inhalt sind. Ne? Was kommunizieren wir denn eigentlich?
Ja.
Wenn ich dazu zu sehr anfange, drüber nachzudenken, dann verstricke ich mich auch. Deswegen sind das ganz tolle, tolle, hilfreiche Aspekte, so aus diesem Zustand, wenn wir im Thema sind, direkt in die Ansprache zu gehen. Ja. Voll gut. Lea, nächste Frage.
Ja, ich dachte, du möchtest was fragen.
Nee.
Ah, alles gut, alles gut. Wir wollten dich fragen, liebe Bianca, was aus deiner Sicht die effektivsten Kanäle oder Plattformen sind, um authentisch sichtbar zu werden. Ja, insbesondere für uns Yoga-Lehrerinnen. Ja, es ändert ja ständig. Es gibt gefühlt tausend neue Plattformen pro Woche. Und dass man da sich da so ein bisschen zurechtfindet und irgendwo festhalten kann. Und
Ja. Also ich meine, der wirksamste Kanal wird für dich immer derjenige sein, auf dem du dich wohlfühlst, wo du wirklich regelmäßig Inhalte dann auch nach draußen bringen kannst. Die rein marketingtechnische Antwort wäre wahrscheinlich eine Kombination aus Video und Bild. Also, dass du dir Kanäle aussuchst, wo Bewegtbild mit dabei ist, was ja inzwischen eigentlich bei jeder Plattform fast ist. Also, ob du da jetzt TikTok oder Instagram nimmst und dann zum Beispiel noch einen YouTube-Kanal, wo man dann längere Sessions von dir sehen kann oder so. Also, dass da eine Kombination stattfindet. Aber sagt es mal einer Person, die sich mit Video nicht wohlfühlt, also die dann nicht vor die Kamera treten möchte, die aber zum Beispiel, und das ist ein Ansatzpunkt, den ich auch bei vielen Yoga-Lehrerinnen gesehen habe, ganz tolle Newsletter schreibt. Also ganz viele sind ja schon in einer guten Verbindung eigentlich mit ihren Schülerinnen oder ehemaligen Schülerinnen, haben eine große Liste aufgebaut und teilen da zum Beispiel ein-, zweimal im Monat einen yoga-philosophischen Gedanken oder tauchen in die Qualität der Jahreszeit jetzt gerade ein und bringen da etwas zu diesem Thema. Und da frage ich mich dann natürlich schon, muss so jemand dann ein Comedy-Reel machen, obwohl das dieser Person überhaupt nicht liegt? Oder wäre für diese Person es dann vielleicht nicht eher sinnvoll, dass sie die Texte, die sie ohnehin schon in ihrem Newsletter schreibt, dass sie die auch in einen Blog teilt und zum Beispiel mit kurzen Posts auf Instagram oder auf Threads jetzt auch, wo tatsächlich nur Text wäre, oder auf Facebook, je nachdem halt die Plattform, wo sie unterwegs ist, wo sie sich wohlfühlt, einfach diese Blogartikel ankündigt. Also für mich ist wirklich die effektivste Plattform diejenige, die du auch bedienst, wo du auch Freude hast, wo du gerne unterwegs bist und die deiner natürlichen Art zu kommunizieren auch liegt.
Ja, voll.
Ja, wichtiger Punkt, ne? Also zu gucken, was fühlt sich für einen so ein bisschen natürlich an. Und also ich habe, wenn ich jetzt von mir spreche, ja auch eine Weile gebraucht, um mich mit einem so einem Medium erstmal zurechtzufinden. Und selbst da gibt es dann dauernd wieder irgendwelche neuen Dinge, die man machen kann, irgendwelche Updates und sowas. Ja,
ja, oder?
Und ich finde das manchmal schon ein bisschen überfordernd, weil das ja nicht mein Kerngeschäft ist sozusagen, mich um das Marketing und die Sichtbarkeit zu kümmern, sondern man eigentlich sich mit was ganz anderem beschäftigt. Und dann ist es immer so dieses, ich müsste ja mal wieder. Ne? Aber vielleicht ist das auch sowas, wo wir noch drüber sprechen können. Was glaubst du denn, wie oft wir müssen? Oder was quasi Sinn ergibt? Ne? Wie häufig wendet man sich über, sagen wir mal, die sozialen Medien an die Menschen?
Ja. Also ich finde, das ist eigentlich schon die falsche Frage, wenn ich es direkt so sagen darf. Weil es ist tatsächlich eher die Frage, wie oft kannst du denn etwas kommunizieren, was wertvoll ist für die Menschen? Und ich würde es tatsächlich, ich weiß, dass die sozialen Algorithmen eigentlich dagegen sprechen, dass die eine gewisse Regelmäßigkeit belohnen. Aber auch da gibt es immer mehr eine Anpassung. Also Meta guckt zurzeit wahnsinnig auf TikTok, weil TikTok einfach ein enormes Wachstum hat. Und der TikTok-Algorithmus funktioniert ganz anders als der bisherige Meta-Algorithmus, nämlich, dass es dort nicht mehr so sehr um die sozialen Verbindungen geht, also es wird auch tatsächlich die Anzahl der Follower immer unwichtiger, sondern es wird wirklich geguckt, was ist es für ein Thema, wie lang bleiben die Leute bei diesem Video, also wenn es ein spannendes Thema ist, die wissen ja, für was sich die Leute interessieren. Da haben sie ja ihre Daten gesammelt. Und offenbar bleiben die Leute lang bei diesem Video. Also spielen sie es an eine große Gruppe aus. Das heißt, in dieser Form vom Algorithmus ist zweit-, dritt-, viertrangig irgendwo ganz da unten, wann dein letzter Post war und wie viele Follower du hast.
Das sind ja total wichtige Informationen, weil also genau. Wir haben gerade noch andere Informationen im Kopf, jedenfalls die meisten, mit denen ich kommuniziere.
Richtig, ja. Das war ja auch wirklich jahrelang so. Und es ist auch immer noch in unseren Köpfen drin, dass wenn wir sehr lange von Instagram verschwinden, dass es dann nicht mehr funktioniert. Und was ich eher beobachte, jetzt aus der Praxis, wir haben ja, niemand von uns hat diesen Algorithmus wirklich da liegen. Wir können nur beobachten und sagen, was wir beobachten. Und das ist, dass es oft eine Zeit dann wieder braucht, um ein bisschen warm zu werden mit den Followern und vielleicht ein oder zwei Posts, die richtig gut laufen, und dann ist man aber eigentlich wieder auf dem Niveau wie vorher, also auch wenn man eine Weile weg war.
Ja.
Natürlich ist eine gewisse Regelmäßigkeit ein Signal auch an die Community, dass man verlässlich ist. Also ich glaube, niemand von uns mag Menschen, die nur auftauchen, wenn sie was zu verkaufen haben. Aber das ist tatsächlich etwas eher Menschliches und hat gar nicht mehr so sehr mit dem Algorithmus zu tun. Das heißt, der Algorithmus unterstützt uns eigentlich immer mehr dabei, hochwertige Inhalte zu machen und die dafür dann auch seltener zu posten. Das ist völlig fein. Jetzt ist natürlich, weil ich sage, hochwertige Inhalte, ist immer mal wieder ein bisschen das Problem. Auf der anderen Seite haben wir Leute, die überhaupt Angst haben, sichtbar zu werden, die überhaupt Angst haben. Also es widerspricht so ein bisschen diesem Ausprobieren. Das heißt, man muss sich irgendwie diesen Weg erlauben, dass man sagt, okay, am Anfang, wenn ich viel am Ausprobieren bin und so, ich bin einfach auch fein damit, wenn diese Posts nicht sofort die super Reichweite haben und so weiter, weil ich lerne ja noch, ich komme da rein und ich kann dann nach und nach mit der Menge an Posts, die da ist, beobachten, was für mich funktioniert, was sich für mich auch gut anfühlt und dann mehr davon machen.
Ja. Ist dann die Frage auch wirklich, geht es um Reichweite? Weil ich habe immer das Gefühl, es geht ja eigentlich darum, dass ich meine Community erreiche und die darauf reagieren. Und wenn das dann halt 100 statt 2000 sind, aber sie dann bei mir buchen, reicht mir das ja.
Ja.
Also vielleicht geht es gar nicht mehr so um die Masse? Fragezeichen.
Es gibt wie verschiedene Phasen, wo du gerade bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel sehr lang nicht mehr gewachsen bist, wenn deine Reichweite sehr lang nicht mehr gewachsen ist, sondern du dich, sag mal, immer um dieselben Menschen drehst und du bietest dann einfach zum fünften Mal dasselbe Produkt an, dann wird es einfach schwierig, das zu verkaufen.
Ja.
Von daher gibt es tatsächlich Phasen, in denen es Sinn macht, sehr auf Reichweite zu setzen und darauf zu setzen, die Reichweite zu erhöhen. Aber prinzipiell hast du absolut recht, danach kommt die Phase, wo ich Vertrauen aufbaue, wo ich einfach immer wieder bei den Menschen gesehen werden, die mich schon kennen, dass die immer wärmer mit mir werden und dann auch bereit sind, sich für mich zu entscheiden.
Apropos für dich entscheiden, was glaubst du, das ist immer noch sehr wichtig? Also kann man auch ohne die sozialen Medien sozusagen, erfolgreich ist vielleicht ein blödes Wort, aber schafft man es überhaupt noch, ohne die sozialen Medien irgendwo hinzukommen?
Ich glaube, das hängt davon ab, was dein Ziel ist. Also wenn du ein lokales Yoga-Studio hast und das läuft super gut und du bist gut vernetzt in deinem Ort, vielleicht ist es nicht mal so eine wahnsinnig große Stadt und du hast überhaupt nicht vor, digitale Produkte zu machen, dann sehe ich eigentlich auch keinen Grund, warum du es nicht auch ohne Social Media schaffen könntest. Es ist, sobald du überregional bekannt sein möchtest oder digitale Produkte verkaufen möchtest, dann solltest du irgendeine Art von Content machen. Vielleicht muss es nicht mal unbedingt Social Media sein, aber Social Media hilft dir einfach schneller, eine Reichweite, da sind wir wieder bei dem Wort, zu generieren, als jetzt zum Beispiel ein Blog. Da dauert es einfach länger, um für bestimmte Suchbegriffe gefunden zu werden und so. Das dauert einfach etwas länger. Genau. Deshalb hängt auch das wieder vom Ziel ab. Auch da wieder diese sinnvolle Überlegung, warum bin ich auf Social Media?
Da sind wir wieder beim Warum.
Ja. In kleinen und großen Maßen. Ne? Es gibt dieses große Warum, was uns so innerlich bewegt, das Sankalpa. Ich glaube wirklich, da gibt es gar keine große Unterscheidung zwischen diesen Begriffen. Und dann gibt es immer wieder diese kleineren Warums bis hin zu dem Warum, warum poste ich das denn jetzt gerade? Also was ist da meine Überlegung dahinter?
Das finde ich so wichtig. Ich finde, das spürt man ja auch als Konsument total. Was ist die Intention der Person, die gerade gepostet hat? Und wenn mir die nicht so richtig richtig klar ist, dann bleibe ich verwirrt zurück, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm.
Ja? Und deswegen versuche ich das immer zu machen, mich zu fragen, okay, warum gebe ich das jetzt raus? Ja.
Mir ging es zum Beispiel gestern so, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Mhm. Der Satiriker El Hotzo sagt euch ja bestimmt etwas. Der hat jetzt erzählt, dass er seine Freundinnen betrogen hat und so. Und er hat sich halt nach außen immer wieder große Feminist dargestellt. Und jetzt kam raus, dass er so ganz viele toxische Sachen genutzt hat. Und er hat da eben das öffentlich auch erzählt. Woraufhin eine Influencerin eben meinte so, ja, da seht ihr mal wieder, wir dürfen die Männer nicht zu sehr loben, die sich für Feminismus interessieren, die irgendwie mit Feminismus was sagen. Und danach stand ich da nach dem Post und habe gesagt, was mache ich denn jetzt damit? Also was ist jetzt meine Handlungsanweisung? Das finde ich jetzt irgendwie auch so, soll ich jetzt allen gegenüber skeptisch sein oder so? Also der Post hat für mich irgendwie zu früh aufgehört. Und sie hat mir dann auch ganz toll geantwortet, also hat es dann auch wirklich aufgelöst, aber es hat wirklich in diesem Post nicht stattgefunden. Und genau sowas passiert, wenn man sich über die Intention keine Gedanken macht.
Wow.
Ja, weil so oft haut man dann irgendwas raus oder das ist mir jedenfalls zum Anfang oft passiert. Ich dachte, okay, ich muss jetzt da mal so mitspielen, ne? Ich muss was posten. Und wenn ich mir die Zeit aber nicht nehme zu sagen, okay, was ist meine Absicht? Und die Absicht kann ja auch sein, über ein Event zu informieren. Es darf ja auch eine Verkaufsabsicht sein, ja. Aber ich muss es halt vorher zumindest wissen, was meine Absicht ist.
Ja.
Total, total gut. Vielleicht noch eine Sache, die mir da gerade kommt. Ich finde ja diese ganzen Verbindungen total großartig, ne? Also, dass man sich vernetzt mit anderen Menschen. Würdest du sagen, das ist ein wichtiges Tool oder würdest du sagen, ach nee, jetzt kann man auch drauf verzichten? Wie siehst du das?
Doch, auf jeden Fall. Also, jeder, mit dem du dich vernetzt, hast du natürlich auch die Chance, also vor allem, wenn du dein das ist so ein schwieriges
Kollaborationspartner.
Kollaborationen eingehst, genau. dass ihr dann einfach auch gegenseitig eure Reichweite nutzen könnt, dass ihr zusammen Live-Videos machen könnt, dass ihr Collab-Posts, heißt das zum Beispiel bei Instagram, machen könnt. Also diese Vernetzung ist auf jeden Fall ein ganz großes Potenzial, das in den sozialen Netzwerken liegt. Und auch dieses Kennenlernen der Zielgruppe, ne? Also auf was reagieren die eigentlich? Was spricht die an? Das ist so wertvoll. Also ich meine, früher mussten Medienschaffende unfassbare Summen in Studien stecken, um zu verstehen, wer liest überhaupt unsere Sachen.
Ja. Ja, ist meine
und hier
Zielgruppe.
Haben wir die Leute direkt da und die antworten. Und das ist eigentlich so wertvoll, ja.
Ja, voll. Auch diese kostenlose Plattform, die uns geboten wird eigentlich, um Werbung zu machen, ja. Du hast vorhin über Flyer geredet, Tina. Also ich weiß nicht, die waren ja auch ganz schön teuer und aufwendig, oder? Und da musste man die bestellen und dann hatte man 500 von diesen Flyern, die man dann irgendwie irgendwo, keine Ahnung, verteilen musste und auf der Straße stehen. Und jetzt hat man diese riesige Plattform, wo man Tausende von Menschen mit nur einem kleinen Klick erreicht. Das ist doch unglaublich.
Ja, vor allem, wenn wir dieses Wort soziale Medien auch mal auseinandernehmen, ne, dass es was Soziales haben kann. Das passt ja eigentlich auch total schön zum Yoga, weil wir im Yoga ja schon immer versuchen, eine Verbindung herzustellen, eine Gemeinschaft herzustellen. Und ich finde, wenn das so ein bisschen deutlich wird, auch noch in unseren Posts vielleicht, ja, dass es ja auch um eine Community geht, dann haben wir ja auch dieses Wort sozial gut umgesetzt.
Ja, die Cola, voll schön. Ja.
Ach, spannend. Da hat man sofort das Gefühl, so, man könnte da nochmal in seine eigenen Dinge reinschauen. Und
Das ist sehr schön, wenn das das Gefühl bei dir auslöst.
Nee, es ist super. Also es ist total gut, weil es wichtig ist, dass man sich da Gedanken darüber macht. Ne? Und ich denke auch, du hattest vorhin auch von hochwertig gesprochen. Ne? Also ich bin jetzt ja wirklich überhaupt gar keine Expertin. Und trotzdem sage ich in meinen Lehrertrainings mittlerweile auch, wenn ihr da rausgeht, dann achtet darauf, dass es eine Qualität hat. Weil diese Qualität spiegelt ja auch die Qualität von dir als Person. Und wenn es auch technisch schlecht umgesetzt ist, dann denkt man sofort, naja, die ist wahrscheinlich nicht so gut. Und dann kann die ja noch so eine tolle Yoga-Lehrerin sein. Ja. Also vielleicht magst du da nochmal so ein paar Tipps geben, was du als professionell oder hochwertig bezeichnen würdest?
Also eine Sache haben wir tatsächlich schon jetzt mehrfach angesprochen. Das ist nämlich diese Intention des Posts. Mhm. Wenn dir tatsächlich, wenn du die Botschaft von dem Post in einem Satz zusammenfassen kannst, dann hast du den Großteil der Arbeit schon getan. Und gerade auf Social Media würde ich auch sagen, beschränke dich auf eine Botschaft. Versuch nicht mehrere Botschaften in einen Post hineinzupacken, weil das einfach überladen ist und dann auch nichts hängen bleibt.
Also würdest du auch sagen,
so
der Text
ist ein Häppchenmedium und deshalb macht es total Sinn, dass wir sagen, eine Botschaft, ein Post.
Okay, also das heißt auch, dass der Text gar nicht so wahnsinnig lang ist wahrscheinlich, ne?
Das kommt drauf an, wie komplex die Botschaft ist.
Okay.
Also der kann durchaus auch länger werden. Mhm. Ich bin ja ganz großer Fan vom Storytelling. Also dass man konkrete Beispiele gibt, dass man das Ganze erfahrbar machen kann, auf mehreren Ebenen begreifbar machen kann. Weil wenn du der Person nur die Botschaft sagst, auch dann bleibt wiederum nicht so viel hängen, wie wenn du nochmal sagst, hey, wann hat sich diese Botschaft bei dir im Alltag oder im Unterricht gezeigt? Wenn du dann nochmal so ein Beispiel gibst, wo die Person einfach mitfühlen kann. Und dadurch wird der Text automatisch dann auch schon länger. Also das hängt tatsächlich wirklich von der Komplexität ab. Du hast vorher mal gesagt, die Intention kann ja auch sein, ein Retreat zu bewerben. Das ist so die zweite Ebene, wo ich immer reingucken würde beim Post. Welches strategische Ziel hat der gerade? Also geht es darum, eben etwas zu bewerben, was ich verkaufen möchte? Geht es darum, eine Botschaft möglichst breit zu verteilen, also gerne auch eine große Reichweite zu erzielen? Oder geht es darum, Verbindung zu schaffen, indem ich zum Beispiel sage, ich greife jetzt ein Thema auf, das vielleicht sogar etwas umstritten ist, weil mich wirklich ehrlich, und da merkt man auch den Unterschied, die Meinung meiner Community dazu interessiert. Und ich stelle am Schluss eine Frage und ich komme mit denen in eine Diskussion. Dann ist auch die strategische Intention, ist diese Verbindung zu schaffen und die Menschen besser kennenzulernen. Also wenn du diese zwei Sachen beachtest, dann ist eigentlich dein Post schon qualitativ hochwertiger. Und der dritte Tipp, der eigentlich auch fast immer funktioniert, ist, nachdem du den Text für deinen Post geschrieben hast, geh nochmal rein und streich den ersten Satz weg. Der ist meistens eine Einleitung, den es überhaupt nicht braucht. Das ist meistens irgendwie so ein, gestern habe ich darüber nachgedacht.
Ja, und dann steigt man schon aus, ne?
In die Richtung. Und danach kommt dann das, was spannend ist. Also natürlich nochmal überprüfen, ob du schon so tolle Texte schreibst, dass du das gar nicht mehr machst. Aber die allermeisten machen es noch, dass der erste Satz irgendein Larifari ist, was weg kann.
Wow, spricht da die Journalistin in dir?
Richtig, die kommt dann durch in solchen Momenten, wo ihr mich nach Qualität fragt.
Mega. Ja, das ist so wichtig, also weil ich merke das ja auch, wenn ich einen Post lese und genau so einen Satz am Anfang, weg damit, weiter geht's. Ja, also und man kann ja von sich ausgehen, man ist ja auch Konsument der sozialen Medien.
Ja,
ja, absolut. Das stimmt.
Und gerade bei, das ist jetzt vielleicht für Yogalehrerinnen besonders wichtig, bei so Jahreszeitenthemen passiert das ganz oft. Alle Jahre wieder. Jetzt ist es wieder soweit. Zack, weg. Kommen wir gleich mit dem, was ist soweit? Was ist wichtig? Was willst du mir sagen?
Ja, und was ist vielleicht auch neu daran? Ne? Mhm. Also klar ist Yoga eine Wiederholung und die Yoga-Praxis eine Wiederholung und die Jahreszeiten auch. Aber was ist in dem Moment, dieser kleine neue Moment? Weil ansonsten langweilt mich auch das. Ich möchte auch nicht erstmal ankommen.
Ja.
Das ist auch so ein Satz, ne? Den haben wir alle schon tausendmal gehört. Aber was genau ist es oder wie mache ich es? Also die Frage ist so dieses...
Sehr schön.
Ja. Voll da müssen wir uns sowieso an der Nase nehmen oder so als Yoga-Lehrerinnen, dass wir nicht in so Floskeln, es passiert uns ja allen, dass wir so sich Dinge einschleichen, wir dann immer wieder sagen und dann fragt man sich dann plötzlich, warum sage ich das überhaupt? Was ist mein Ziel damit? Was ist mein Warum?
Sind wir wieder beim Warum. Mal, wie nah das eigentlich aneinander ist. Also ob in der Yoga-Klasse oder auf Social Media, wir wollen die Menschen erreichen.
Ja.
Mhm.
Und dass wir uns da einfach Gedanken machen, wie können wir das? Wie können wir ihnen jetzt auch in dem Moment dienen mit dem, was wir zu sagen haben? Auch immer wieder so eine dienende Haltung, die man ja als Yoga-Lehrerin sowieso hat, einzunehmen. Auch bei seinen Posts, das ist so, so hilfreich. Also am Anfang, gerade als ich in die Yoga-Welt eingetaucht bin und ich kam ja aus dieser Medienwelt, habe ich die ganze Zeit auch diese Parallelen gesehen. Also das Warum und das Sankalpa. Oder, jetzt weiß ich leider nicht mehr den Namen, aber dieses eine yogische Gebot, dass man nicht stehlen soll, heißt, habt ihr es gerade?
Wir sind bei den Yamas und Niyamas.
Genau.
Asteya.
Danke, genau, Asteya.
Oder?
Und das habe ich zum Beispiel genommen und habe gesagt, hey, wir wollen den Leuten auch nicht ihre Zeit stehlen.
Ja.
Wir wollen
ja
nicht einfach posten, um irgendwas gepostet zu haben, sondern eben, was ist die Botschaft? Was ist die Intention dieses Posts?
Ja, ich frage mich manchmal so, wann wird es belanglos? Also es ist zwar die andere Seite dessen, aber weil wir wollen ja nicht belanglos werden. Es soll eine Bedeutung haben und im Idealfall macht es einen Unterschied für unsere User, nennen wir es mal so.
Ja.
Ja, voll. Gab es denn auch Rückschläge oder Fehler auf dem Weg deiner Sichtbarkeit jetzt, Bianca zum Beispiel, aus denen du besonders viel gelernt hast?
Ich glaube, eine Sache, also es war jetzt kein schlimmer Rückschlag oder so, aber eine Sache, die mir bewusst wird, wo ich quasi Walk the Talk nicht so richtig gemacht habe, ist, dass ich mein Schreiben nicht noch viel mehr genutzt habe. Mhm. Also ich habe mich sehr hinreißen lassen von allen möglichen Instagram-Trends und habe die mitgemacht und ich hatte auch Spaß daran. Also von daher war es in dem Sinne nicht unauthentisch, aber so dieses, was mich wirklich ausmacht, meine Stärke, die Sache in Worte zu fassen, ich glaube, das kann ich noch viel stärker rausarbeiten, indem ich zum Beispiel jetzt nächstes Jahr meinen Fokus auch tatsächlich mehr auf Blogartikel legen werde. Ja.
Cool, ja, könnt ihr euch gleich schon alle merken. Blogartikel von Bianca. Ja, voll gut. Mhm. Apropos Trends, was ist denn gerade so ein Trend? Hast du vielleicht so einen Trend für uns, die nicht ganz so total involviert sind? Viel bewegt Bild auf jeden Fall, oder?
Ja, definitiv. Also wir hatten jetzt ganz lange diesen Trend, dass einfach irgendwas im Bewegtbild zu sehen war und dann der Text drüber kam. Mhm. Also oft hatte das bewegte Bild gar nichts damit zu tun.
Dieses
und wenn ich jetzt einen Trend vorhersagen müsste, weil ich sehe, dass das langsam schlechter läuft, dass da langsam die Reichweite zurückgeht, dann ist es entweder, und das da blüht mein Journalistenherz auf, das finde ich wirklich richtig gut, nämlich, dass das Bild wieder zum Text passt. Also, dass wir dann nicht einfach was haben, was völlig auseinandergeht, nur damit das ein schnell und leicht produziertes Reel ist, sondern dass das wieder zusammengeht und auch, dass wir wieder eine Rückbewegung hin haben zu den Originalton-Reels, also zu den Menschen, die sprechen. Die wirklich wieder selber dastehen und ihre Botschaft sagen. Und ich finde das so schön, weil ich neulich eine Bekannte von mir getroffen habe, die das war wirklich noch mitten in dieser Real-Zeit, ich mache 7 Sekunden und schreibe da schnell den Text drüber, mitten in dieser Trendzeit drin. Und dann sagt sie zu mir, ich sehe gerade, niemand mehr macht diese Original-Tour-Reels, also mache ich das jetzt wieder. Und ich fand das so cool. Das ist etwas, was mir Spaß macht, wo ich weiß, ich mache es gern, ich mache es auch gut. Ist mir doch egal, was gerade Trend ist. Und jetzt wird sie wahrscheinlich davon profitieren. Also wirklich, ist jetzt ein bisschen ein Blick in die Kristallkugel, aber dass das auch wieder aufkommt. Und vielleicht liegt es ja auch an Menschen wie ihr, dass wir wieder merken, wow, das ist eigentlich gehaltvoller, das wollen wir eigentlich. Ja,
es wirkt halt nahbarer, oder?
Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Also so... Ja. Ich glaube, Lea hatte die Frage ja vorher auch so formuliert, welches ist denn der Kanal, wo ich am authentischsten sein kann? Und natürlich ist Bewegtbild, wo man mich sieht, wie ich spreche und wie ich bin, immer das, was am allernächsten dran ist an einer echten Begegnung.
Ja.
Ja, voll.
Klar, aber es ist natürlich auch das, was am meisten Mut braucht. Ne?
Ja. Mm. Wenn wir unseren Unterricht in irgendeiner Form zeigen wollen, ne, dann sollte es eigentlich ein Schnipsel daraus sein.
Ja.
Naja, wir machen uns ja eh so gefühlt etwas angreifbar, wenn wir uns sichtbar machen. Ne? Das ist dann so ein bisschen die Kehrseite und da dürfen wir uns dann mit wappnen, wenn wir genau wissen, glaube ich, wieder, was unser Warum ist. Dann gibt es uns die nötige Sicherheit zu sagen, ja, aber ich mache das, weil es hat einen Grund. Ja. Das ist so das, was mir total geholfen hat, damit umzugehen, dass ich nicht an mir zweifle, sondern sage, nee, ich weiß, warum ich das mache und dann darf es dem einen oder anderen nicht gefallen und es ist dann aber trotzdem okay.
Absolut.
Ja, voll.
Gerade wenn jemand völlig neu ist auf den sozialen Medien, auch dieses Bewusstsein, dass man sehr lange irrelevant ist. Also sehr lange werden die Leute einfach weiter scrollen, außer die Leute, die dich sowieso schon toll finden. Mhm. Also bis wirklich mal Widerspruch kommt, das dauert bei den allermeisten Accounts sehr, sehr lange, bis man wirklich die Leute da hat, die einen angreifen möchten. Das war selbst bei mir noch sehr selten der Fall bisher.
Ja, und in der realen Welt ist es ja auch so, oder? Also die Schüler, die zu einem kommen, ich meine, man wird eine Weile brauchen, bis man da die Schüler um sich geschart hat, die zu einem wollen und die werden dann auch bleiben und andere werden einem nicht mögen und das muss man irgendwie auch aushalten. Das soll ja nicht so ein Ego-Ding sein, überhaupt nicht, aber auf den Sozialmedien ja auch. Es gibt genug andere, denen man folgen kann und das ist auch okay und man will ja auch die richtigen Leute bei sich haben, nicht einfach Follower.
Ja.
Wie soll ich sagen? Sammeln. nur um sie zu sammeln, nur um sie zu haben. Ist ja nicht mehr relevant, hast du gesagt, Bianca.
Genau. Außer du möchtest Influencerin werden und kostenlos Yoga-Hosen geschickt bekommen, dann ist natürlich die Anzahl deiner Follower relevant.
Dann hat man ein anderes Warum.
Richtig, ein anderes strategisches Ziel, würde ich in diesem Fall sogar sagen.
Ja. Wow. Tina, hast du noch was?
Mich interessiert natürlich, also es ist ja genau, es ist erstmal, man muss das alles sacken lassen, ne? Also wir könnten noch wahnsinnig lange reden, aber vielleicht, wenn man sich Unterstützung wünscht, kann man die von dir bekommen. Vielleicht ist das nochmal etwas für unsere Hörerinnen, ne? Wo kriegen sie Unterstützung? Wie können sie vielleicht mit dir arbeiten?
Ja,
oder
genau.
Was kannst du empfehlen, wenn man sich da so ein bisschen ranwagen möchte an diese Welt?
Ja, super gerne. Also da gibt es zum einen natürlich meine Bücher. Also Mindful Social Media Marketing ist tatsächlich dieses, wie baue ich meine Strategie auf dem Warum auf? Und wenn man sich dann die persönliche Unterstützung wünscht, da biete ich ein Programm an, das heißt Create and Shine, wo wir tatsächlich auch mit diesem Buch arbeiten. Das heißt also, wir gehen diese Schritte der Strategie gemeinsam durch. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, sich von mir Feedback zu holen oder auch zu sagen, hey, ich stehe da gerade und ich weiß überhaupt nicht weiter. Was ist mein nächster Schritt und so? Also wir sind da eine sehr vertrauensvolle Gruppe, ich finde auch ein sehr geschützter Raum, wo wir all diese Dinge besprechen, auch die schwierig sind auf Social Media. Ich habe auch viele gehabt, die tatsächlich gesagt haben, hey, dank deiner privaten Gruppe auf Facebook habe ich mich das erste Mal getraut, in die Kamera zu sprechen. Wow. Und dann konnte ich den Schritt auch gehen, das nach draußen zu machen, weil auch das ist was, wo wir dann unser Nervensystem langsam dran gewöhnen können, dass wir so etwas machen. Also das ist etwas, was bisher bei mir ein Jahresprogramm war und jetzt biete ich das als Mitgliedschaft an, dass man erstmal 4 Monate dabei sein kann und dann jeweils um 3 Monate verlängern kann. Genau.
Und würdest du sagen, das ist auch für Menschen, die schon mit den sozialen Medien arbeiten, aber es verfeinern, verbessern wollen?
Ja, also vor allem die, die das Gefühl haben, sie haben ihre Botschaft, ihre richtigen Worte noch nicht so ganz gefunden.
Okay.
Weil ich bin natürlich jemand, ich komme von der Wortseite, ich spiele wahnsinnig gern mit euch, mit den Worten und verfeinere die. Also für diejenigen ist es auf jeden Fall auch etwas. Wenn man so noch gar keine Berührung mit Social Media hatte, also noch gar nicht weiß, wo man hinklickt, dann würde es sogar tatsächlich ein bisschen schwierig werden. Also weil die anderen dann halt doch schon einen Schritt weiter sind und man das Gefühl dann vielleicht ein bisschen hat, hinterher zu hinken. Und das dann ist ja dann auch wieder nicht schön fürs Nervensystem.
Ja, wir werden auf jeden Fall all deine Links und deine Bücher und in den Shownotes verlinken. Da können die lieben Zuhörerinnen da draufklicken und dich finden und gucken, was du da alles Schönes anbietest.
Genau, super. Darf ich noch eine Sache ergänzen, was mein zweites Buch angeht? Weil
unbedingt.
Das tatsächlich, weil Tina jetzt auch gefragt hat, was ist mit denen, die schon länger unterwegs sind? Das ist tatsächlich, ich würde sagen, mein zweites Buch, Content Matters, weil da geht es in die Feinheiten rein, in dieses eben, wie wird der Content noch hochwertiger? Da wäre das dann, glaube ich, eine ganz gute Variante. Und wer unsicher ist, kann man auch 2 verschiedene Freebies bei mir einfach mal runterladen und gucken, was liegt mir mehr, wo stehe ich gerade.
Mega, mega.
Ja, danke für diese wahnsinnig tollen, vielen Anregungen. Großartig.
Ich danke euch sehr für diese Möglichkeit.
Können wir vielleicht zum Abschluss noch ganz, ganz kurz, wenn du den Hörerinnen, unseren lieben Hörerinnen, eine einzige Botschaft zum Thema achtsame Sichtbarkeit und Mindful Marketing mit auf den Weg geben könntest. Welche wäre das?
Jetzt quasi, was ist die Botschaft dieses Content-Stückes?
Genau.
Dieses große Content-Stück. Ach Gott, vorher hatte ich sie und jetzt ist sie wieder weg. Das ist, oft entsteht es ja so, während man spricht, hat man das Gefühl, ja, ich glaube, jetzt könnte ich es gerade auf den Punkt bringen. Ich glaube, es wäre tatsächlich dieses Sprich aus dem Herzen.
Voll schön.
Also das, was man im Yoga-Unterricht macht, dass man sich wirklich erlaubt, das auch auf Social Media zu machen. Weil eigentlich ist dann damit alles abgedeckt. Man schafft automatisch Verbindung zu anderen Menschen. Man schafft automatisch, also man ist automatisch authentisch, wenn man aus dem Herzen spricht. Und man erlaubt sich auch mal von allen Trends und Ideen zu lösen oder einfach zu probieren.
Ein so schöner Satz, sprich aus dem Herzen. Ich glaube ja immer, dass wenn wir selbst aus unserem eigenen Herzen berührt sind, dann berührt es die anderen.
Genau.
Ja.
Ja.
Großartig.
Das macht es auch so unangestrengt, oder? Wenn man dann einfach mit dieser Sprache rausgeht und authentisch sich auch zeigt, dann muss man auch keine Masken aufsetzen und irgendwer sein, der mal gar nicht ist. Das ist so anstrengend. Also ist doch schön, so befreiend. Da kommt mir dein Satz in Sinn, Christina, dieses Free your wild heart, oder?
Ja, es hört sich halt, ne? Ich habe das natürlich so ausgedrückt, damit es sich ein bisschen schlagkräftiger nach außen hin anfühlt. Aber genau, da steckt ganz viel davon drin, wenn man es entblättern würde.
Ja. Und vielleicht noch, um ein Missverständnis auszuräumen, aus dem Herzen zu sprechen, heißt nicht, dass man nur über sich spricht.
Nee.
Weil das Herz ist ja immer in Verbindung, ne? Mhm. Also dieses, man spürt das ja, ob das eine wertvolle Botschaft für andere auch ist.
Ja, so schön, dass du das noch ergänzt. Liebe Bianca.
Danke, Bianca. Ich so großartig, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich sehr, sehr vielen wertvollen Inhalt und Inspiration mit uns geteilt hast. Also vielen Dank. Und auch an unsere Hörerinnen. Danke fürs Zuhören und schreibt uns auf jeden Fall auch Fragen an Bianca. Die leiten wir weiter. Und alle Infos über sie findet ihr in den Shownotes. Lea, hast du noch was?
Nein, wir freuen uns, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören hier bei On Teaching. Danke, liebe Bianca. Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch.